Ja, meine lieben Zuhörer von Studio 11, das freut mich, dass ich mal direkt zu Ihnen sprechen kann. Holiday, bist du ruhig, sitz. Aber ich möchte mich natürlich auch bei den Studio 11ern für die fantastische Tontechnik bedanken, dass es überhaupt möglich ist, dass ich jetzt so zu Ihnen spreche. Hallo? Eins? Sprechen kann.
Die nächste Sendung von Studio 11 hören Sie am Mittwoch, dem 10. September 1986 um 20.30 Uhr.
Zwischen vorgestern und übermorgen. Ein Besuch im Funkhaus Nalepastraße von Jörg Degenhardt und Frank Ulbricht.
Herzlich willkommen. Wir haben diese knappe Stunde mit Otto begonnen. Otto Waalkes exklusiv in der Sendung Studio 11 bei Stimme der DDR. 1986 war das. Und 1986, um im Bild unserer Sendung zu bleiben, Jörg, war oder ist vorgestern.
Ja, herzlich willkommen auch von mir, wobei Frank sich das vorgestern selbstverständlich nicht auf Otto bezieht. Otto ist zeitlos, ein Klassiker gewissermaßen.
Naja, fast. Die Zukunft, also das Übermorgen, könnte auch einem weltweit fast einmaligen Studio gehören. Es macht nämlich sehr besondere Geräusche möglich. Wir haben gerade etwas davon gehört und wir werden später noch darüber reden. Aber zunächst müssen wir eines gestehen, es war mehr als ein Besuch in der Nalepastraße.
Richtig, denn da draußen passiert was und da ist natürlich auch was passiert. Ich habe da mal gearbeitet, deine Mutter Frank auch. Wir wollen keinen kalten Kaffee aufwärmen, aber uns doch ein paar kleine Geschichten gönnen. Zu Wort kommen in der nächsten knappen Stunde Besucher, Musiker, Radioschaffende und ein zukunftsgewisser Eventmanager, der uns wie einen Pfadfinder über das Gelände geführt hat, das so herrlich draußen an der Spree liegt.
Ja, so herrlich abseits in Oberschöneweide und doch mitten in Berlin. Und für alle, die sich jetzt fragen, Oberschöneweide, wo ist das eigentlich? Mittendrin tatsächlich in Berlin im Ostteil, aber irgendwie doch am Rande. Aber man konnte auch in Ost-Berlin wohnen und trotzdem nie vom DDR-Radio und der Nalepastraße gehört haben. Also das behauptet zumindest Flake Christian Lorenz, der Keyboarder von Rammstein.
Den ganzen Tag von früh bis spät lief bei uns so das Radio. Das war RIAS 2, das wusste ich gar nicht, dass es Ostsender und Westsender gibt. Für mich war Radio so eine übergeordnete Instanz, also so was wie Gott oder so. Weil da wurde gesagt, was die Wahrheit ist, da kamen die Nachrichten, da kam die Musik, wo ich nie wusste, welche Musik kommt und ob die nochmal kommt.
Radio, mein Radio, ich lass mich in den Äther saugen, meine Ohren werden Augen. Radio, mein Radio, so höre ich, was ich nicht seh, stille, heimlich, fernes Weh.
Stille, heimlich, fernes Weh, was für eine schöne Zeile. Auch Rammstein sind auf dem Funkgelände schon gesehen worden, nach dem Fall der Mauer natürlich. Viele andere Künstlerinnen und Künstler dazu. Ich habe Spoon im Konzert gesehen, eine Indieband aus Austin in den USA. Igor Levit hat hier Bach und Beethoven eingespielt. Die Liste ließe sich fortsetzen, Deepesh Mode, nur um die Bandbreite ein wenig anzudeuten.
Nee, alles können wir hier sowieso nicht abbilden. Also konzentrieren wir uns einfach auf die Musik. Mut zur Lücke heißt es wohl. Interessant, Anja Röbekamp aus dem Westteil der Stadt, freie Autorin, zeigte sich ziemlich beeindruckt vom großen roten Funkhaus am Spreeufer. Und rot, damit meine ich jetzt einfach mal zunächst nur die Backsteinoptik.
Dieser Gegensatz zwischen diesem alten Haus und der lebendigen neuen Kultur und am Fluss machen die Leute Party. Es war auch ein bisschen melancholisch, weil es natürlich auch doch zum Teil schon von Verfall geprägt ist, weil man einfach den Staub sieht, weil man merkt, dass die Luft dort lange nicht ausgetauscht worden ist. Es ist so ein bisschen wie ein großes Schloss im Dornröschenschlaf. Es ist wirklich ein sehr spannender und sehr ästhetischer Ort.
Tja, das mit dem Dornröschenschlaf, das finde ich sehr interessant, das passt nämlich irgendwie. Aber der Reihe nach. Es gab natürlich dieses Ostradio, von dessen Existenz Flake nichts gewusst haben will. Es hat aber nicht nur Propaganda im Auftrag der SED gemacht, es gab Hörspiele, Kinderprogramme und eben auch Musikproduktionen.
Soweit ist es richtig, Frank, aber ich muss auch gleich ganz klar sagen, auch in den scheinbar politikfernen Bereichen hatte die SED mit ihrem Machtanspruch eigentlich immer das letzte Wort, mit Vorgaben, mit Kontrollen. Sie war praktisch allgegenwärtig. Das bekam zum Beispiel die Musiker zu spüren. Wir werden noch darauf zurückkommen in dieser Stunde. Zunächst kurz zur Orientierung. Zu Mauerzeiten waren in der Naliba-Straße sämtliche DDR-Sender versammelt, abgesehen von einzelnen Regionalstudios, also von Berliner Rundfunk bis zum Jugendradio DT64. Demzufolge war da richtig was los in Oberschöneweide, wie in einer kleinen Stadt.
Genau, und das sieht auch Christian so, Christian Block, 44. Er liebt das Funkhaus, ist Eventmanager und hat uns durch Studios, Hallen und Flure geführt. Und ganz wichtig, immer schnellen Schrittes, damit wir möglichst viel mitbekommen.
Das war früher aufgebaut wie eine kleine Stadt. Es waren 3500 Mitarbeiter, die hier im 24-Stunden-Schichtsystem gearbeitet haben. Und die hatten wirklich fast alles hier vor Ort. Ja? Es gab hier im Gebäude unterm Dach weiter vorn einen Zahnarzt, einen allgemeinbehandelnden Arzt, dann den Friseur und es gab auch eine Sparkasse. Da gab es dann kleinere Gebäude, da waren Saunen, es gab eine Kegelbahn, Betriebskindergarten. Und mit diesem Friseur, das war für mich ein Vorteil, weil die Dame, die diesen Friseur betrieben hat, hat, ich glaube Ende 2008 ist sie in Rente gegangen. Das heißt, sie hat auch nach der Wende diesen Friseur weiter betrieben. Und viele von den ehemaligen Mitarbeitern und Journalisten sind immer noch hierher gekommen, um sich von ihr die Haare schneiden zu lassen. Und das war deshalb ein Vorteil, weil ich so in Kontakt kam mit den Journalisten. Und neugierig, wie ich bin, habe ich die dann genervt und die Löcher in den Bauch gefragt über alles, was vor meiner Zeit passiert ist. Und deshalb weiß ich so viel.
Schönes Lachen. Die Milchbar, die gab es übrigens auch und die gibt es immer noch. Eine Buchhandlung, die gibt es nicht mehr. Auch der Konsum existiert nicht mehr. Also war wirklich wie eine kleine Stadt und wahrscheinlich, das liegt sehr nah, um im Falle einer politischen Krise erstmal autark weitersenden zu können.
Das könnte sein, klingt jedenfalls plausibel. Sicher ist, nicht wenige Kolleginnen und Kollegen aus dem Programm von Deutschland von Kultur haben hier ihr Handwerk hier an der Naliba-Straße gelernt, so wie Regine.
Ja, ich bin Regine Kraus. Ich habe von 1977 bis zum Ende, also 77 habe ich angefangen zu lernen, in der Naliba-Straße gearbeitet. Erst die Lehre und ab 1980 in der Musik- und Hörspielproduktion Block B. Es war natürlich auch meine Jugend. Es war eine tolle Arbeit. Nur Tanzmusik, also Big Band-Musik und Rockmusik gemacht. Für einen jungen Menschen natürlich toll, mit vielen Künstlern zusammengekommen. Es war zwar eine Wahnsinnsarbeitszeit, aber es hat eben Spaß gemacht. Ich wurde auch nie irgendwie zu irgendwelchen politischen Dingen angesprochen. Also mich hat niemand gefragt, ob ich in die Partei eintreten möchte. Gott sei Dank. Ich habe trotzdem ein Studium machen dürfen, immerhin. Ohne Partei.
Ja, und nach dem 9. November wurde erstmal weitergesendet, ohne Partei, ging super. Aus Oberschöneweide, aber Ende 93 oder mit dem Jahr 94 war dann definitiv Feierabend. Das Funkhaus, es verfiel. Christian, bitte.
Ich kann mir das nur mit Unvermögen erklären. Ja, letztendlich, das Ganze war von 1990 bis 2005 der ganze Komplex in der Hand der fünf neuen Bundesländer. Das nannte sich NLG, Neue Länder Grundstücksverwaltung. Und in dieser Zeit wurde das ja sträflich vernachlässigt. Das Ganze ist hier so ein bisschen in einen Dornröschenschlaf verfallen. Schon zu DDR-Zeiten kam man als Außenstehender eigentlich hier nicht rein, ne, weil das war sehr bewacht. Und durch diese 15 Jahre dann, die konnten nicht mal die Betriebskosten erwirtschaften, die haben also regelmäßig Verluste erwirtschaftet. Und das hat dann auch zu der Entscheidung geführt, diesen Komplex zu verkaufen. Und der Verkauf ist ja damals dann auch der erste Verkauf in einem großen Skandal geendet. Das ist auch durch die Medien gegangen. Der geschätzte Wert war bereits 2005 30 Millionen Euro. Verkauft worden ist es für 350.000 Euro. Ja, also knapp 1% des tatsächlichen Wertes. Und die Firma, die das dann damals gekauft hat, hat auch entgegen der Auflagen angefangen, das Rundfunkgelände zu zerstückeln und in Einzelteilen zu verkaufen. Ja, das ist auch der Grund für diese Zergliederung. Das Herzstück des Hauses hier ist dann Ende 2006 im Rahmen einer Auktion versteigert worden. Diese Versteigerung war dann auch eine Farce, weil der eigentliche Gewinner war ein Schönheitschirurg aus Charlottenburg. Der wurde aber nur in diese Versteigerung platziert, um den Preis nach oben zu treiben. Der hat sich dann verzockt, weil er plötzlich der Letzte war und der ist dann danach abgetaucht. Ja, so ging das also los und der Auktionator ist im Nachgang dann auf den zweithöchstbietenden zugegangen. Das war ein Investor aus Israel, Albert Ben David, und der hat eben das Herzstück dann Ende 2006 erworben.
Ich setze die Geschichte mal kurz fort. Seit 2015 gehört es einem Konsortium um den Unternehmer Uwe Farbig, für den Christian arbeitet. Eine Zahl, knapp 12 Millionen Euro sollen nach RBB-Informationen für den Komplex geflossen sein. Inzwischen hat es weitere Investitionen gegeben und es soll noch mehr fließen an Geld, um hier etwas Neues entstehen zu lassen, sozusagen im Schatten des Alten.
Du meinst sicher nicht das Denkmalgeschützte, sondern das leicht marode, blinde Fenstersträucher, die aus Dachrinnen wachsen, Putz, der blättert. Aber jetzt vielleicht zu dem, was Hoffnung macht auf bessere Zeiten, Hoffnung macht für Musiker, Besucher und natürlich rühmt das der Christian gerade, der Block B mit seinen genialen Studiomöglichkeiten. Auch der Pianist Igor Levit wusste das schon zu schätzen, wusste die schon zu schätzen und danach, nach Igor Levit, beginnt unser Rundgang.
Wir sind gerade vor dem Saal 3. Saal 3 ist das einzige Studio hier in diesem Produktionsteil, was wir langfristig vermietet haben. Das heißt, die anderen Studios können auch immer noch gemietet werden, auch für Aufnahmen. Aber wir vermieten die nur temporär. Das heißt, man kann sich hier tage- oder wochenweise einmieten. Saal 3 ist das einzige Studio, was wir langfristig vermietet haben an Nils Frahm. Wir sind auch sehr froh, dass wir ihn fürs Funkhaus gewinnen konnten und dass er hier ist. Er hat hier 8 Konzerte gespielt, die alle in wenigen Minuten ausverkauft waren. Und was er macht, ist neoklassische Musik. Das heißt, er verbindet klassische Musik mit elektronischen Elementen und ist damit sehr erfolgreich. Er hatte in den beiden Jahren vor Corona eine Welttournee mit 160 Konzerten, die alle ausverkauft waren. Also daran kann man so ein bisschen sich vorstellen, wie sein Erfolg ist weltweit. Leider ist er jetzt gerade nicht da. Ich habe dafür keinen Schlüssel, aber in diesem Studio hat er das größte Piano der Welt gebaut. Man braucht tatsächlich dann eine Leiter, ja, muss man hochkrabbeln, um dann spielen zu können. Also eine Empfehlung von mir, ja, wenn Nils Frahm hier mal wieder ein Konzert spielt, seid schnell und kauft euch Tickets.
Tja, so klingt es, wenn Nils Frahm im Funkhaus spielt. Ein Ausschnitt aus dem Trailer zu seinem Konzertfilm Tripping with Nils Frahm. Übrigens, koproduziert wurde der Film von Brad Pitt. Und Nils Frahm, der gebürtige Hamburger Komponist, Pianist, weltweit sehr erfolgreich. Wir haben ihn leider nicht im Funkhaus angetroffen, aber unser Kollege Christoph Möller, der hat ihn vors Mikrofon bekommen.
Hier im Funkhaus ist halt jeder Raum irgendwie sehr gut von der Akustik. Also gut im Sinne von, man möchte gerne in dem Raum sein. Man fühlt sich einfach wohl da drin. Und ich versuche immer noch herauszufinden, was das Geheimnis davon ist. So, was wirklich für einen Mensch einfach eine schöne Raumakustik ist. Und woran das liegt und was uns vielleicht auch ganz früh in der Geschichte schon geprägt hat. Warum finden wir so eine Kirche als Akustik so faszinierend? Ne? Kommt das, weil wir in so großen Höhlen irgendwann mal gelebt haben und erinnert uns das vielleicht einfach an den Gesang an einer Höhle, das wir schon immer als Kind gehört haben vor 10.000 Jahren? Was ist das?
Nils Frahm weiß, was er am Funkhaus in der Lieperstraße hat. Er weiß auch, dass dieses Prinzip hier Aufnahmeraum, dort Regieraum, keine DDR-Erfindung war.
Eigentlich war dieser ganze Komplex so ein Prototyp in Sachen Studiobau. Man sieht hier quasi einen Aufnahmeraum und dann durch Scheiben getrennt den Regieraum. So macht man das heute immer noch, aber in den 50er Jahren war das ganz neu. Besonders in Amerika wurde schon in den 40er Jahren damit angefangen. Hier in Europa hat man halt in den 50er Jahren wirklich angefangen, den Rundfunk komplett so auszustatten. Und somit ist halt das eine Rundfunk-Ikone.
Christian, unser Funkhausführer, wird da gewiss nicht widersprechen, aber weiter geht's auf dem Weg zwischen Historie und neuen Tönen.
Wir sind jetzt hier im Produktionsgebäude, Block B, ja, und das ist der wichtigste Teil des Funkhauses. Hier befinden sich die ganzen großen Tonstudios, für die das Funkhaus dann auch international bekannt geworden ist. jedes einzelne Studio ist hier damals einzeln nach der Nutzung und der Akustik berechnet und auch vom Rauminhalt und von den Materialien her gebaut worden. Und das Studio, wo wir jetzt gerade durchgelaufen sind, beispielsweise hat Sting 2004 für eine Aufnahme genutzt. Der hat hier ein ganzes Album aufgenommen. Und dann das nächste Studio, was wir hier sehen mit dieser Treppe, daran sieht man auch noch, dass das mal für Hörspielproduktion gebaut worden ist.
Und dann ist vielleicht wichtig, also das alles hier ist Holz vertäfelt, das sollte man vielleicht sagen?
Ja, nicht alles, aber hier ist sehr, sehr viel Holz verarbeitet worden. Und das ist tatsächlich auch eine interessante Geschichte, weil gerade die DDR musste nach dem Zweiten Weltkrieg noch sehr viele Reparationszahlungen leisten. Das heißt, hier sind Industrieanlagen abgebaut worden und nach Russland verschifft. Für dieses Projekt hier, ja, sind tatsächlich die Züge in die andere Richtung gefahren, weil vieles von diesem Holz, was hier in dem Produktionsgebäude verbaut wurde, ist tatsächlich aus Russland importiert worden.
Ja, wieder was gelernt.
Und jetzt kommen wir, und das ist wirklich keine Übertreibung, zu einem vorläufigen Höhepunkt dieser Stunde zwischen vorgestern und übermorgen, nämlich zum Sendesaal 1 im Block B, dem größten Aufnahmestudio der Welt. Davon ist Christian absolut überzeugt.
Das ist tatsächlich bis heute das größte Aufnahmestudio der Welt. Es gibt die Abbey Road Studios in London, sehr gute Studios, wo unter anderem auch die Beatles aufgenommen haben. Aber die Jungs in London nehmen das nicht so genau mit der Wahrheit, weil die gerne mal behaupten, dass das größte Studio der Welt in London sei. Lässt sich leicht überprüfen. Tatsache ist, Studio One in der Abbey Road hat einen Rauminhalt von 6.000 Kubikmetern. Das hier sind 12.300 Kubikmeter. Schade, London, es ist nicht mehr knapp. Aber das größte Studio ist in Berlin.
Ja, und das könnte gewiss einiges erzählen. Zum Beispiel, da gab es am 16. Mai 1976 eine denkwürdige Uraufführung im großen Sendesaal. Ich habe die Aufnahme, Frank, zufällig entdeckt auf einer CD vom Deutschlandradio herausgegeben. Ich habe das Ganze erst für einen Witz gehalten, einen schlechten allerdings. Wie man auf so etwas kommen kann und vor allem auch, wer darauf gekommen ist.
Ja, das war ein Fremdschämen-Moment, als du mir das zum ersten Mal vorgespielt hast, das muss ich sagen. Also das Werk, was da aufgeführt wurde, heißt Gruß an die Partei. Komposition Paul Dessau und jetzt kommt's, Text Heiner Müller nach Zitaten aus einer Rede Erich Honeckers. Es tut mir leid, Heiner Müller und dieses Werk, ich bekomme das einfach nicht zusammen.
Ich kann mir auch keinen Reim drauf machen. Heiner Müller, großer Dramatiker, vielleicht war es eine Wette, ich weiß es nicht, könnte man jedenfalls als Realsatire abbuchen, aber ob es so gemeint war, ich würde sagen, wir hören mal rein, vorher einen Textauszug, denn man versteht kaum, was gesungen wird. Also kurz im Zitat, Honecker vertont, unser Kampfbund ist geschlossen, heute kann jeder erkennen, der Imperialismus ist in der Defensive, der Fortschritt ist auf dem Vormarsch, mit der Kraft des ganzen Volkes, aus der Gegenwart des Sozialismus in die Zukunft des Kommunismus.
Unser Kampfbund ist geschlossen.
Unser Kampfbund ist geschlossen.
Heute kann jeder erkennen. Der Imperialismus ist in der Defensive.
Der Imperialismus ist in der Defensive.
Das ist wirklich harter Tobak. Der Fairness halber sei angemerkt. Heiner Müller hat sich ein halbes Jahr später mit der SED angelegt. Er protestierte nämlich gegen die Biermann-Ausbürgerung. Aber ich schlage vor, wir schließen dieses Kapitel. Der große Sendesaal, der kann ja nichts dafür. Dass er sauber klingt, dafür kann er schon etwas. Das hat er übrigens auch einem architektonischen Kniff zu verdanken und auch der Studiokonkurrenz beim damaligen Klassenfeind.
Das Besondere an diesen Studios hier in diesem Produktionsgebäude ist, dass sie alle in Haus-Konstruktionen gebaut sind. Das heißt, man hat damals ein äußeres Haus gebaut und dann in diesem Haus 8 innere Häuser errichtet, jeweils auf eigenen Fundamenten. Sämtliche Wände dieser Studios haben keine direkte Verbindung zu einer Außenwand des Gebäudes. Das geht so weit, dass hier übers Haus Flugzeuge fliegen können. In den Studios würde man das also nicht hören.
Ist das das Geheimnis dieses Studios oder dieser Studios?
Ist nur eins der vielen Geheimnisse. Als man sich damals an das Konzept für dieses Funkhaus und für dieses Rundfunkzentrum gemacht hat, war es ganz klar ein Vorteil, dass es das Haus des Rundfunks in Berlin vorher schon gab. Das war dann nach dem Krieg im britischen Sektor und deshalb musste die DDR also ein eigenes Rundfunkzentrum bekommen. Und es war deshalb ein Vorteil, weil man hier Personen einbinden konnte, die schon am Bau des anderen Hauses beteiligt waren.
Masonallee.
Richtig, in der Masonallee, Haus des Rundfunks. Und man konnte so verschiedene Sachen anders machen als dort. Das hat zu einer ganzen Reihe von Entscheidungen geführt. Ich nenne jetzt nur mal zwei. In der Masurenallee gibt es diesen sehr schönen Paternoster-Fahrstuhl. Aber bei einer Aufnahme muss der jeweils ausgeschaltet werden. Sonst hat man nämlich Nebengeräusche auf der Aufnahme drauf. Und die zweite Entscheidung war eben, diesen Saal hier als reines Aufnahmestudio zu bauen. Der Saal in der Masurenallee ist ein fantastischer Saal, aber er ist als Mehrzwecksaal konzipiert. Das heißt, er ist gleichzeitig Konzertsaal als auch Aufnahmesaal. Und wenn man jetzt allerdings Musiker hat, ja, denen es bei Aufnahmen auf Nuancen ankommt, die sagen dann immer, ein Mehrzwecksaal ist weder ein guter Konzertsaal noch ein guter Aufnahmesaal, weil es letztendlich akustisch immer ein Kompromiss ist.
Stefan Lang, Ressortleiter Musikproduktion im Deutschlandfunk Kultur, schränkt allerdings ein bei allem geradezu euphorischen Lob für diesen großen Sendesaal. Nicht alle Dirigenten sind dort zur Hochform aufgelaufen.
Der Saal ist genial, da brauchen wir gar nichts sagen, da brauchen wir gar nichts zu deuteln. Wenn man mit der Akustik gut zurechtkommt, man muss sich wohlfühlen in der Akustik. Es ist nicht leicht, in dem Saal zu spielen. Man muss viel geben, um in dem Saal Ton zu erzeugen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist natürlich, man kann dort gut aufnehmen, weil man faktisch alle akustischen Bedingungen dort auch herstellen kann. Also der Saal fasst alles, der Saal bekommt alles hin. Nicht umsonst sind ja von der Staatskapelle Berlin unter Barenboim Opern eingespielt worden, hat Igor Levit Klavier solo eingespielt, haben andere Große dort aufgenommen. Es gibt aber auch Dirigenten, die in diesem Saal weniger gut zurechtgekommen sind und diesen Saal in seiner Akustik eben für sehr speziell gehalten haben. Hat immer damit zu tun, hat man dort nur aufgenommen oder hat man sich dort auf ein Konzert vorbereitet?
Igor Levit spielte hier noch einmal und übrigens schon zu DDR-Zeiten hatte sich die Qualität des Saals auch außerhalb des Landes herumgesprochen und so kamen für Produktionen auch bekannte Namen aus dem Westen nach Oberschöneweide.
Es gab schon zu DDR-Zeiten eine Reihe sehr prominenter Aufnahmen, zum Beispiel Herbert von Karajan hat hier aufgenommen, Kurt Masur hat über 1000 Produktionen mit klassischer Musik gemacht, was eine wahnsinnige Zahl ist. Und was auch nach der Wende erst tatsächlich rauskam, ist, dass bereits in den 70ern und 80ern hier Künstler aus Westdeutschland aufgenommen haben. Die DDR war immer klamm, was die Wiesen betraf. Das heißt, man hat dann einen Deal gemacht im Sinne von, ihr könnt hierher kommen, aufnehmen und zahlt weniger als in Westdeutschland und habt dafür diese fantastischen Studios. Und man konnte das in der DDR natürlich nicht an die große Glocke hängen. Ja, die konnten jetzt nicht sagen, wir haben hier den Klassenfeind, der herkommt, um aufzunehmen. Das heißt, man hat die dann heimlich hergebracht, die haben hier ihre Aufnahme gemacht und einiges an der Musik, die dann in den 70ern und 80ern in den Charts war in Westdeutschland, ist tatsächlich bereits im Funkhaus aufgenommen worden.
Kann man da Namen nennen? Also neben Karajan, also was ja jetzt klassisch ist?
Einer.
Nein, ich verbrenne mir jetzt nicht die Zunge. Ich weiß es, aber ich sag's nicht. Nein.
Ist das so?
Nein, ich habe keine
DDR
Lust.
DDR gibt's nicht mehr.
Nein, ich habe keine Lust auf Klagen. Ja. Aber die Musiker gibt's noch.
Ach so, und die wollen heutzutage.
Nein, das weiß ich nicht. Ich möchte mir jetzt einfach nicht die Zunge verbrennen. Das ist die Wahrheit, das kann man recherchieren. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Götz Hinze, der kann auf jeden Fall helfen. Von ihm stammt nämlich das Rocklexikon der DDR. Und er hat die in der Leberstraße auch noch selbst miterlebt und ist seit vielen Jahren Kollege von uns.
Ich weiß, dass zum Beispiel Komponisten und Dirigenten, Westdirigenten, Max Kreger zum Beispiel als große Nummer, Münchner Komponist, Jazzmann, Jazzpop oder Jazz- und Tanzmusikmann und verschiedene andere Westkomponisten und Dirigenten, die DDR-Klangkörper genutzt haben, die Orchester, und haben dann mit denen Titel eingespielt und die liefen dann halt nicht als Rundfunktanzorchester der DDR, sondern als Orchester Max Kreger zum Beispiel. Ne? Und da wurde dann halt auch die Hand aufgehalten und es sind halt Valuten geflossen.
Ja, genau. Valuten waren immer knapp in der DDR und wurden gebraucht, waren begehrt im DDR-Mangelsozialismus. Wir gehen jetzt aber rüber in den mächtigen Block A mit den breiten und den langen Fluren. Da saßen früher die Redaktionen über mehrere Etagen. Und in dem achtgeschossigen Turm, den man schon von Weitem sehen kann, da residierten seinerzeit die obersten Hierarchen. Die jetzigen Nutzerinnen und Nutzer, die jetzigen Mieter, die kommen aus ganz verschiedenen Ecken.
Wir haben beispielsweise hier im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss Catalyst, da steht es auch. Catalyst ist eine private Universität aus England und das sind knapp 600 Studenten, die hier Musikproduktion oder Filmproduktion studieren. Das heißt, das wäre jetzt ein Mieter, aber eben über 600 Personen, die involviert sind. Dann genauso, im zweiten Obergeschoss, den Großteil dieser Etage hat eine Firma aus den Staaten gemietet. Die heißen Formlabs und machen 3D-Druck und die haben dann auch über 100 Mitarbeiter. Die haben den Großteil dieser Etage gemietet und dann am Ende der Etage haben wir neue Tonstudios eingerichtet für die Jungs, die diesen sehr erfolgreichen Colors X Musikblock machen. Und dann in den Etagen 3 und 4 haben wir noch Künstler, die Studios haben. Das heißt, das sind die ehemaligen Reaktionsräume, die wir so weit hergerichtet haben, dass Künstler sich dort Studios und Ateliers einrichten konnten. Und allein in diesen beiden Etagen haben wir dann auch nochmal über 200 Künstler. Ja, also da eine genaue Zahl zu haben, ist fast unmöglich.
Und neben den Mietern des Funkhauses kommt natürlich auch das Veranstaltungspublikum hinzu. Viele wissen durchaus Bescheid, was hier früher mal war. Jedenfalls haben wir das festgestellt bei einer kleinen Umfrage vor einem Konzert von Nicola Cruz, einem DJ aus Ecuador, den wir hier gerade noch hören.
Das war das DDR-Funkhaus, ja, genau.
Was ist besonders reizvoll?
Die Akustik ist genial da drin. Also
hier in dem Sendesaal 1?
Ja, genau. Holz vertäfelt und einfach schöne Akustik, schöne Atmosphäre, warm. Ist immer wieder toll, hier zu sein.
Was hier genau war, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es ein toller Ort ist zum Abhängen.
Ich bin tatsächlich das erste Mal hier heute. Ja.
Ich war schon mal auf einem Konzert hier, genau. Das war sehr, sehr schön. Naja, architektonisch ist es schon einfach ganz, ja doch irgendwie was sehr Besonderes, denkt man immer wieder. Und natürlich ist man zurückerinnert und fragt sich, wie hier zur Zeit in der DDR irgendwie gearbeitet wurde. Also natürlich hängt das mit in der Luft, würde ich schon so sagen. Man macht den Ort irgendwie durch die ganze Lichtinszenierung hier auch irgendwie sehr besonders.
Ich war auch schon häufig mal hier neben, bin entlang gefahren und entlang gejoggt, aber genau, noch nicht drin.
Ja, und je mehr drin sind, also reinkommen, umso besser ist das natürlich für den Investor, der freut sich dann. Denn am Ende geht es wie immer ums Geld verdienen. Aber was wissen wir eigentlich über den Investor, über Uwe Farbig? Außer, dass er wohl 12 Millionen Euro für das Funkhaus gezahlt hat und seitdem wahrscheinlich auch nochmal eine beträchtliche Summe investiert hat in die Weiterentwicklung des Hauses. Jedenfalls ist er seit dem 1. Mai 2015 der Eigentümer des Hauses oder der Häuser.
Mann, Jörg, das ist ja eine Frage wie im Tatort hier.
Ja, Farbig macht ja auch, also der Besitzer, der Eigentümer, auf geheimnisvoll. 46 müsste er sein. Er gibt keine Interviews. Ich habe jedenfalls nichts gefunden. Er lässt sich nicht fotografieren. Kollegen beschreiben ihn in Artikeln schon mal als schroff. Wir haben ihn immerhin gesehen aus nächster Nähe. Unfreundlich war er nicht wirklich. Er wirkte auf mich wie jemand, der noch viel vorhat und der einfach keine Zeit verschwenden will.
Ja, und das Interessante an diesem besagten Konzerteabend, da hat der Ex-Banker sogar den Kartenabreißer gegeben, also den Ticketkontrolleur. Er ist also wirklich ein Macher, der offensichtlich nichts dem Zufall überlassen will. Vielleicht will er auch nur Geld sparen. Und er ist immer sehr flott unterwegs, wie unser Guide Christian Block.
Und wo geht's jetzt hin?
Ja, in die Vergangenheit.
Franks Beatkiste.
Ja, das wäre jetzt wieder dein Part, Frank.
Ja, von Frank zu Frank, also von mir zu Frank Schöbel, dem populärsten Schlagersänger im Osten. Übrigens der erste Schlagersänger, der im Westen auftreten durfte und dort auch Platten verkauft hat. Sag mal, hast du die Sendung eigentlich regelmäßig gehört?
Regelmäßig, jeden Donnerstag habe ich vor dem Radio gesessen. Aber da hieß ich schon nicht mehr Franks Diskothek oder Franks Beatkiste, sondern nur noch Beatkiste und die wurde dann schon von Claudia moderiert, einer ehemaligen Kollegin von uns beiden.
Die Beatkiste war die erste, Achtung, Musikwertungssendung, die erste Hitparade für Rock und Pop im DDR-Rundfunk. Und die gab es seit 1970 bis 1990 einmal die Woche. Die Titel, die kamen aus den Studios des DDR-Rundfunks, auch von Amiga, dem Plattenlabel der DDR, oder aus den sogenannten Bruderstaaten.
Ja, Künstler aus Polen oder Ungarn zum Beispiel waren immer gut vertreten, Czesław Niemen oder Omega. Die Resonanz beim Publikum, die war durchaus da, hat Frank Schöbel bei uns im Programm erzählt, 2010 in der Reihe Aus den Archiven. Claudia Peres, zunächst seine Redakteurin, dann seine Nachfolgerin am Mikrofon, war auch dabei. Und die Redakteurin der Reihe, Margarete Wohland, die da im Hintergrund ein bisschen kichert.
Wir haben ja sehr viel Post bekommen. Ich denke mal so, berichte mich, Claudia, waren es so 300 bis 400?
Ja, 400 bis 500, ja, also zwischen 300 und 500.
Und wir mussten ja irgendwie auch gegen den RIAS ankämpfen.
Ja.
Und wenn die dann immer eine Punktzahl von 1000 und sowieso haben, haben wir alles mal 3 oder mal 4 genommen und hatten immer mehr. Wir hatten immer mehr Zuschriften. Und das war das eine. Und das andere, jemand schrieb mir also in Briefen, Mensch, Frankie, du machst so eine schöne Sendung, eben wie Franks Beatkiste. Und damals hieß es ja noch Franks Diskothek. Aber du singst so eine Schnulzen wie goldenen Augen und wie ein Stern. Ja? Und das tat weh. Und da habe ich mir dann ein Lied von den Omegas genommen, was da sehr gut lief bei uns hier in der Beatkiste. Und habe, John Chiolan hieß das, perlenhaariges Mädchen. Und ich habe die erste deutsche Version gemacht, Schreib es mir in den Sand. Und dann war ich einigermaßen akzeptiert.
Ich nehme an, Frank Schöbel war nicht unbedingt deine erste Wahl, oder?
Richtig, nicht wirklich. Der war ja mal ganz nett, der Frankie-Boy, wie er dann so landläufig auch genannt wurde. Ich mochte die Klaus-Remft-Kombo aus Leipzig, später Remft. Die waren so eine Art Gegenstück oder Gegenentwurf, Konkurrenz zu den Pudis, ab 1975 praktisch verboten. Also nicht die Pudis, sondern Klaus Remft. Die wurden einfach nicht mehr gespielt, tauchten in keinem DDR-Radioprogramm mehr auf. Und warum nicht? Ihre Texte gefielen der Obrigkeit nicht. Da ging es zum Beispiel um das Thema Republikflucht, die Rockballade vom kleinen Otto. Vielleicht erinnern sich einige. Hier eine Kostprobe, Als ich wie ein Vogel war. Die Klaus-Remft-Kombo, Musik zum Film Für die Liebe noch zu mager von 1973.
Als ich wie ein Vogel war, der am Abend sang, riefen alle Leute nur Sonnenuntergang. Alle Vögel sind schon da, keine, der das rief. Ohne Stimme flog ich fort, als schon alles schlief. Irgendwann will jeder Mann raus aus seiner
Jörg, ich habe gelesen, der Schauspieler Jan-Josef Liefers soll das Lied auch mit seiner Band heute noch singen. Das weißt du wahrscheinlich.
Das Lied hätte er es auf alle Fälle verdient. Ich finde, rückblickend haben die Titel allein vom Klang her einen besonderen Reiz, von den Texten hier Gerolf Panach sowieso, so wie sie aufgenommen worden sind. Götz Hinze noch einmal, Autor des DDR-Rock-Lexikons.
Man muss aber auch sagen, dass also in den 60er, 70er Jahren die Technik im DDR-Rundfunk der Technik des Westens weit unterlegen war. Also der Sound, man spricht auch vom Nalepa-Sound, der so eine gewisse, ja, im Nachhinein, so nach 30 Jahren, ein bisschen nach Blechbüchse zum Teil klang. Und es hat sich dann geändert, als 89, natürlich schon sehr spät im geschichtlichen Kontext, dann das Popmusikstudio errichtet wurde auf dem Gelände des DDR-Rundfunks. Und das hatte wirklich absolut Weststandard und da wurden auch viele Produktionen bis zur Wende weitergeführt. Allerdings nach der Wende ist dann dieses Popstudio auch verkommen.
Was aber noch da ist, das ist ein weiterer Saal im Block C. Hier habe ich als Kind Weihnachtsfeiern erlebt. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Aber mehr Details und mehr Geschichten, die kennt Christian. Also bitteschön.
Ja, ansonsten, also das ist der Kultursaal. Das ist der einzige große Saal, der nicht als Aufnahmestudio gebaut worden ist.
Oh ja, noch so ein Monstersaal.
Kann es sein, dass da noch Fahnenhalter stehen?
Ja, genau, richtig. Auch der Saal ist schon in einer Reihe von deutschen Filmproduktionen genutzt worden. Es gab hier auch eine Reihe politischer Veranstaltungen. Man sieht es auch, ja, es ist ja angesprochen worden, diese Fahnenhalter. Ansonsten, hier, wenn ich hier mal in die Hände klatsche. Ja, ist eine sehr lange Nachhallzeit, man hat hier auch ein Echo drauf. Für eine Aufnahme also nicht geeignet, aber die Akustik in dem Saal eignet sich sehr gut für einen Chor. Das hat sich der Rundfunk und auch der Kinderchor dann zunutze gemacht. Die haben also diesen Saal regelmäßig als Proberaum verwendet.
Ja, und einer, der dabei war, Matthias Baxmann, heute freier Autor Ost, der hat bis 70/71 im Kinderchor des Berliner Rundfunks mitgesungen.
Jeden Monat haben wir 3 Lieder aufgenommen und ich weiß, dass das immer sehr anstrengend war, weil das dauerte 3-4 Stunden, musste man dann da auf diesen Chortreppen stehen, dann wurde es aufgenommen, dann hat hier wieder was nicht gestimmt, dort nicht. Das war ja auch mit Live-Musik auch meistens. Dann hat hier eine Chortreppe geknackt, dann wurde sich das angehört und so weiter. Also es war schon sehr anstrengend. An das erste Lied kann ich mich nicht erinnern, aber das waren so in der Regel Kinderlieder und Pionierlieder, die man aufgenommen hat. Also zum Beispiel die Aufnahme, die es heute auch auf der CD noch gibt, des Liedes Unsere Heimat sind nicht nur die Städte und Dörfer, ja, also ein Lied, was wo irgendwie auch ein bisschen verpönt ist, ja, wegen des Textes so, klar, kann ja sein. Also über die Inhalte dieser Lieder hat man sich jetzt keine Gedanken gemacht. Entweder das war eine schöne Melodie und das war gut oder es hat einem nicht gefallen, aber am Text lag es nicht, weil da war man abgebrüht. Das war jetzt, ob das da um Kommunismus ging oder um die Pionierorganisation, das war eigentlich egal.
Weder um das eine noch um das andere geht es in dem Lied, das Matthias heute auch noch singen kann. Ein Lied, von dem ich immer dachte, Frank, das sei ein altes Volkslied. Irrtum. Wer möchte nicht im Leben bleiben? Das gehört zum Film Sie nannten ihn Amigo von 1959, ein Film von Heiner Caro.
Warte mal, wie ging das jetzt nochmal? Wer möchte nicht im Leben bleiben, die Sonne und den Mond besehen, mit Winden sich umherzutreiben und an Wassern stillzustehen und so weiter. Ja, ja. Also die sind noch alle noch ganz schön im Kopf, die Kinderlieder. Und es geht mir sehr nah, wenn ich die heute höre, ja, weil das so eine sehr emotionale Verbindung ist zur, ja, zur Kindheit eben. Und das ist man sofort wieder in die Zeit versetzt. Also in die schöne Zeit, sage ich jetzt mal, in die eigene Kindheit. Jenseits von DDR oder so, das war jetzt Nebensache, sag ich jetzt einfach mal so.
Ja, ach, schön. Für mich ein Stück Kindheit. Wer möchte nicht im Leben bleiben? Der Text ist von Vera Küchenmeister, die Melodie von Kurt Schwehn.
Ich habe es jetzt so oft gehört, aber es berührt immer wieder.
Ja.
Zur Geschichte dieses Funkhauses in der Lebmerstraße gehört für mich auch ein Mann, Der hat hier schon gearbeitet, Frank. Da waren wir beide noch gar nicht geboren. Du sowieso nicht.
Ja, du hast mir von ihm öfter schon erzählt. Und da braucht man etwas, um es zu verstehen. Also, im Osten hat er gearbeitet, im Westteil Berlins gewohnt, in Frohnau.
Genau, da ist er auch wohnen geblieben bis heute. Das ist ja auch gerade das Besondere an Peter Neuhoff. Neuhoff ist mittlerweile fast 100 Jahre alt, also 96 ganz genau. Er hat als Westberliner Korrespondent für den DDR-Rundfunk berichtet, gearbeitet, ein Grenzgänger sozusagen, bis kurz nach dem Fall der Mauer. Er ist auch einer der letzten Zeitzeugen, der noch die NS-Zeit in Deutschland miterleben musste. Sein Vater war Jude, er hat viele Verwandte in der Shoah verloren. 1950, nach dem Krieg, begann Neuhoff seine Rundfunkkarriere in der Masurenallee als Hilfsredakteur. Dann ging es Richtung Osten in das neue Funkhaus.
Dann eines Tages war es soweit, konnten wir einziehen. Wir waren alle enttäuscht, weil wir das Rundfunkhaus in der Masurenallee, das war für uns Rundfunkhaus, Paternoster vorne, Paternoster hinten. Wir nannten den immer Intendantenheber vorne, den Paternoster, der zur Intendanz führte. Und der andere für die Übrigen, der hieß bei uns im Volksmund Proletenbagger. Aber das war eine wunderbare Atmosphäre in dem Funkhaus. Da waren alle möglichen Leute, die dann später überhaupt nicht übernommen wurden, bürgerliche Journalisten oder Leute, die man nicht haben wollte.
Ja, und vielleicht noch mal zum Hintergrund. 1950 brauchte die DDR dringend ein modernes und funktionsfähiges Rundfunkhaus. Bis dahin sendete man aus dem Haus des Rundfunks in West-Berlin. Es war die Zeit des Kalten Krieges. Also beauftragte man den Architekten Franz Ehrlich, einen Neubau im Ostteil der Stadt zu entwerfen.
Diese Pläne und diese Vorhaben gab es ja schon nach 2000. Und es hat immer dieses Kunst- und Kulturzentrum eine große Rolle gespielt. Also ich würde es mir